Ja, herzlich willkommen hier im Institut für Geografie in Jena. Genau, wir sind auch hier zusammengekommen in einer Podiumsdiskussion, um über das Verhältnis von Anarchismus, Universität und Wissenschaft zu diskutieren. Und diese Veranstaltung heute ist Teil einer Reihe. Und der letzte Teil, also es gab schon zwei Veranstaltungen vorher, die eine, die online stattgefunden hat, zu Fragen von Nische und Räumlichkeit. Und die zweite Veranstaltung hat in Bonn stattgefunden, da ging es um feministische Perspektiven auf Geografie und Anarchismus. Und die Reihe ist ein Teil einer, einer Art von Selbstreflexion eines Sammelbands, der erschienen ist und eben mit auch Autorinnen des Sammelbands. Das ist der Band, das ist keine klassische Buchpräsentation, sondern wir haben eben verschiedene Aspekte, die da drin aufgegriffen werden, bei den Veranstaltungen herausgegriffen und nochmal darüber gesprochen, okay, was passiert da eigentlich, was machen wir da eigentlich? Und das Gleiche wollen wir heute auch tun, eben mit der, eher im größeren Rahmen, okay, wo ordnet sich das Buch vielleicht irgendwie ein und was ist damit auch verknüpft und inwiefern ist das vielleicht auch problematisch, ja, aus der Akademie heraus auch Bücher zu Anarchismus zu schreiben, zu veröffentlichen. Und vielleicht kann man so zwei Ansatzpunkte ausmachen, die diesen Rahmen vielleicht stecken. Und der erste ist so eine Diagnose davon, dass es scheinbar eine zunehmende Zahl an wissenschaftlichen Arbeiten zu und über Anarchismus, Anarchismen gibt und auch scheinbar eine zunehmende Akzeptanz anarchistischer Positionen an Universitäten. Ja, in diesem Zuge passiert es auch oder geschieht es auch oder wird versucht, vielleicht sogar aktiv, auch eine Art Anarchismusforschung, sogenannte Anarchismusforschung zu etablieren. Ich will mal drei Beispiele zu dieser, oder die diese Diagnose vielleicht stützen können, aufführen. Das erste ist und vielleicht auch prominenteste, das sind die Anarchist Studies, die sich vor 20 Jahren in Großbritannien gegründet haben, eine Arbeitsgruppe eigentlich in der Politikwissenschaft dort, die aber weit darüber hinaus reicht, also viel mehr Leute auch, die oder AkademikerInnen mit betrifft. Und da gab es vor 2 Monaten eine Veranstaltung zu dem 20-jährigen Jubiläum, auch eine Podiumsdiskussion. Da waren 5 Profs, also Full Profs, auf dem Podium gesessen und haben über Anarchismus gesprochen. Und es ging eigentlich nicht besonders heiß her oder reflexiv her, sondern es ging wirklich so darum, okay, was sind jetzt so die Themen und was stehen jetzt so für Themen an? Also wirklich sehr klassisch. Es gab dann in der Diskussion danach eine kritische Bemerkung dazu, dass sie ja alle Full Profs seien und dass es aber total scheiße ist, an der Uni zu arbeiten. Also aber das war eigentlich das Einzige, was dort in der Richtung passiert ist. Das wäre ein Beispiel. Zweites Beispiel, auf den deutschsprachigen Raum bezogen, auch da soll in den nächsten Jahren ein Handbuch erscheinen, das sich Handbuch Anarchismusforschung nennt und im Springer Verlag erscheinen wird. Auch der Herausgeber ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt als anarchistisch positionierte Person. Teile hier auch im Podium schreiben da auch was dazu in dem Band und auch andere. Aber es wäre so ein weiteres Moment, irgendwie, das man vielleicht ausmachen könnte, wie das auch diese Anarchist Studies auch in den deutschsprachigen Raum hineinwirken. Und als drittes Moment, das auch zu dem Titel der ganzen Reihe passt, also Anarchismus und Geografie ist ja der Titel, wäre nochmal konkreterer, der geografische Diskurs auch hervorzuheben. Das ist natürlich jetzt, weil ich als Geograf arbeite, auch eine sozusagen eingeschränkte Perspektive, die ich habe und dass ich den besonders sehe. Aber auch da ist es so, dass eben viele Publikationen in den letzten 15 Jahren und verstärkt in den letzten 8 Jahren ungefähr erschienen sind, die anarchistische Positionen vertreten und oder anarchistische Welten untersuchen und beforschen. Und wo auch von Anarchist Geographies gesprochen wird und auch versucht wird, oder auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, und die jetzt nicht anarchistisch positioniert wären, dazu Spezialhefte zu veröffentlicht werden. Also das mal als so 3 Momente für diesen ersten Ansatzpunkt. Und damit trifft sich auch eine Frage an, also gibt es oder findet eine Institutionalisierung von Forschung zu oder und über oder und als oder von Anarchistinnen betrieben statt? Und wenn das so ist, was heißt das? Beziehungsweise was ist daran vielleicht problematisch und was ist vielleicht auch positiv daran oder könnte auch etwas positiv daran sein? Erster Ansatzpunkt. Zweiter Ansatzpunkt, der man wählen kann, den will ich ein bisschen auch an diesem Buch noch konkreter festmachen. Das ist ja Ende letzten Jahres erschienen. Es gab schon zwei, es gab auch schon Rezensionen dazu. Und eine Rezension, in der von Maurice Schumann, die von Maurice Schumann verfasst wurde, da kritisiert er in so einer karnivoren Ausdrucksweise, dass dieses Buch weder Fisch noch Fleisch ist und dass er deswegen enttäuscht ist von dem Buch. Und er meint damit, dass es das Buch sich versucht, sowohl irgendwie bewegungsnah und zu geben, als auch ein akademisches Buch zu sein und dass es eigentlich weder das eine noch das andere sei. Und dass das, genau, also es ist nicht sowohl als auch, sondern weder noch. Und er kritisiert das. Und ich, genau, ich sehe das auf jeden Fall, dass wir diese Spannung selber auch gespürt haben und auch viel über die diskutiert haben und auch in der Einleitung, die als Interview verfasst ist, darüber auch sprechen. Und auch das der Grund ist, warum wir ein Interview als Einleitung haben und nicht einen Aufsatz, der jetzt anarchistische Geografie definiert, was ein anderer Rezensent bemängelt hat. Ja, und das ist aber eine Spannung, die grundsätzlich also für viele auch politische Positionierungen an der Uni und für die Idee, ja, irgendeine Art von aktivistischer Forschung zu betreiben, also die grundsätzlich existiert. Genau. In Anarchismen wird eigentlich klassischerweise Wissensproduktion eher in Zines oder Blogs oder Radios oder auch in ja, Verlagen, die jetzt nicht als akademische Verlage operieren oder auch da tätig sind, eigentlich publiziert. Ja, genau. Und man könnte also die Frage, die sich daran irgendwie anschließt aus diesem Spannungsverhältnis, ist, ob es auch für anarchistische Positionen nochmal oder inwiefern und was speziell eigentlich nochmal ist für eine anarchistische Positionierung an diesem Spannungsfeld, vielleicht auch gegenüber anderen politischen Positionierungen. Was zeichnet oder wie ist die konkrete anarchistische Wissensproduktion im Verhältnis zu einer akademischen anarchistischen Wissensproduktion? Was sind da für Spannungen und für Problematiken, die sich eigentlich daran anschließen? Das wäre so ein anderes Spannungsfeld, das ich genau dieser Podiumsdiskussion gerne vorwegstellen würde. Ausgehend von denen wir hier heute zusammengekommen sind, um zu diskutieren. Ja, und ich darf auch das Podium ganz herzlich begrüßen. Das tolle Podium, das sich heute hier eingefunden hat. Einmal Pascal Siegrist, die aus London zugeschaltet ist. Hi Pascal. Pascal ist auch...
Hallo!
Pascal ist auch als Autorin in diesem Band tätig gewesen, hat da einen Beitrag geschrieben und sie arbeitet als Historikerin und beschäftigt oder hat sich damit auch viel mit dem klassischen Anarchismus beschäftigt und auch mit dessen Verbindung zur Geografie, also auch mit Schwerpunkt auf Kropotkin und Reclus gearbeitet. Und darüber hat sie auch so einen geografischen Bezug als Historikerin. Dann sind hier Jonathan Eibisch, der auch in der Mitte sitzt, der auch Autor im Band ist, der viel auch zu Anarchismus schreibt, auch auf einem Blog und auch gerade seine, hoffe ich darf das sagen, gerade seine Promotion in anarchistischer ja, Theorie oder in Beschäftigung mit Anarchismen eigentlich in der Soziologie in Jena eingereicht, fast abgeschlossen hat. Dann ist hier Trailer Sparks, ganz links. Trailer dreht sich als Anarchix spielend um Queerness, Grenzen und Eigentum und Selbstorganisation und auch manchmal Pornos und ist ja ein Sprachkünstlix. Zudem produziert Trailer eine Podcast-Folge unter dem Titel Karen Times, die ja, im freien Radio ausgestrahlt wird und auch ja, online natürlich abrufbar ist. Und arbeitet auch ebenfalls an der Uni, aber in anderer Rolle. Und dann ist noch hier Christian Leonhardt, hier ganz zur Linken. Er ist aus Bremen zu uns gekommen und lohnarbeitet dort in der politischen Theorie und promoviert auch um und mit oder zu oder über anarchistische Themen, anarchistische Proteste. Ich glaube, Crime Think war auch ein Fokus, das ist ein Autorenkollektiv, das anarchistische ja, Positionen, Texte, Kämpfe dazu schreibt. Ja, genau. Also schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ferdinand Stenglein. Ich arbeite hier in der Geografie in Jena als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich schreibe auch zu, vor allem zur Kommune und zu Eigentum. Promoviere ich auch und beschäftige mich auch in dieser Hinsicht nicht ausschließlich nur so, aber auch so mit Anarchismus, Anarchismen. In den nächsten knapp noch circa 70, 80 Minuten ist Folgendes geplant. Es wird nun Inputs von den Podiumsgästen geben, die ungefähr so 5 Minuten dauern. Danach gehen wir in eine gemeinsame Diskussion auf dem Podium und dann wird auch das Publikum, also ihr, noch mit einbezogen. Ihr könnt irgendwie noch Fragen stellen oder hier im Saal oder über den Chat posten. Für die Inputs habe ich den 4 Gästen Leitfragen oder Fragen geschickt, an denen sie sich entlanghangeln können oder sollen. Und die Fragen, ich will kurz vorlesen, welche Fragen ich gestellt habe. Und dann würde Jonathan auch direkt mit seinem Input anfangen. Also die erste Frage, die ich gestellt hatte, war: Welche Rolle neben Universität und Wissenschaft in eurer Beschäftigung mit Anarchismus bzw. eurem Anarchistischsein ein, bzw. welche nehmt sie nicht ein? Also welche Rolle nimmt das für euch ein? Zweite Frage war: Wie steht ihr zu der anscheinend zunehmenden Akzeptanz anarchistischer Positionen an Universitäten und wissenschaftliche Arbeiten zu und über Anarchismus, also der sogenannten Anarchismusforschung? Warum vertretet ihr diese Position? Und die dritte Frage war: welche Effekte könnte es eurer Einschätzung nach auf anarchistische Bewegungen oder Kämpfe haben, wenn sich Anarchismusforschung als Forschungsfeld etabliert? Und damit gebe ich das Wort an Jonathan für den ersten Input.
Ich habe mich nicht direkt auf deine Fragen vorbereitet. Ich kann dazu was sagen, aber ich würde ein bisschen anders einsteigen.
Kannst du gerne machen.
Und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich anfange, weil ich bin ein bisschen nervös. Das hat nichts mit euch zu tun. Ihr seid ja alles ganz nette Leute. Das ist ja immer so, sondern ist gerade ein bisschen so ein Grundzustand. Und ich habe noch nicht so eine gute Kanalisierung gefunden. Also ich brauche einfach dann immer noch mal 10 Minuten so. Nee, ich fange mal mit dem an. Also es war Winter, Dezember, ich habe noch an dieser Diss rumgeknabbert. Es ging da nicht so viel aus bestimmten Gründen, ne? Nicht nur weil Winter war, ihr wisst es ja. Und da habe ich die Sendung Disenchantment geguckt, also Entzauberung auf Deutsch übersetzt. Das ist eine Produktion von Matt Groening, der auch eben die Simpsons produziert hat. Und da gibt es in Folge 19 einen Streit. Und zwar gibt es eine Prinzessin von Dreamland, also die Area, wo das eben hauptsächlich spielt, so eine mittelalterliche magische Welt. Und die Prinzessin heißt Yavini. Und in Folge 19 wird sie konfrontiert mit ihren Gefährtinnen, die auf dem Weg mit sind, mit den Leuten aus Steamland. Steamland ist eben so eine kapitalistisch-technizistische Welt, wo es Luftschiffe gibt und Kutschen ohne Zugpferde und so weiter oder Zugtiere und Fahrstühle und natürlich viel Dampf und so weiter, ne? Also so eine steampunkige Welt. Und dann entspinnt sich ein Streit darüber, ob eben die Wissenschaft, die in Steamland erfunden wurde und eben die Gesellschaft offenbar sehr stark prägt, ob diese Wissenschaft sozusagen eine Art Fortschritt darstellt und das, was es zu erreichen gilt. Und Tiabini argumentiert aber ganz vehement dagegen und sagt auch konsequent, das heißt, Wissen stafft ihrer Ansicht nach. Und in dieser linguistischen, performativen Wendung des Wortes, weil sie auch wirklich darauf beharrt, dass diese Wissen stafft ja nun nichts bringen würde, zeigt sich schon eine nette sozusagen Umkehrung des Verhältnisses sozusagen. Es kommt eine Entfremdung zustande, nicht nur eben dieser Gesellschaft, dieser Gesellschaftskonfrontation, sondern natürlich der Rationalität oder der Form von Rationalität, die dahinter steht. Denn, wie ich schon gesagt habe, in Dreamland herrscht eben so ein, oder besteht so ein magisches Weltbild, ne? Die Bewohnerinnen sind hauptsächlich so Bäuerinnen und Handwerkerinnen und haben eben allerlei Trouble und so weiter und Streitereien, wollen aber im Grunde genommen eigentlich so leben und mit dieser Wissenschaft nicht so viel zu tun haben und sind damit mehr oder weniger glücklich. Man könnte jetzt meinen, dass es sozusagen hier auf ein Aufeinanderprallen handelt, ne, von einer vormodernen Welt in einem magischen Weltbild mit eben einer modernen Welt, die Technik hervorgebracht hat oder eben sowas wie den Kapitalismus und auch Das wird auch angesprochen, auch durchaus Kolonialismus und Hierarchien und so weiter. Tatsächlich ist die Sache aber noch mal komplizierter, weil in dieser Konfrontation wird deutlich, meiner Ansicht nach, oder das ist meine Interpretation, dass auch diese magische Welt durchaus auch Menschen darin beabsichtigen, sie zu entzaubern, indem sie einfach offengelegt und bloßgestellt wird in diesem einfach chaotischen Leben, in dem die Menschen dort sind. Also eine Entzauberung besteht auch in diesem magischen Weltbild. Umgekehrt, wenn wir so rangehen, was ist eben Wissenschaft, was ist die Rationalität, die spezifisch westlich ist und so weiter, die wir die Gesellschaften entwickelt haben, unter anderem, was eben als zum Beispiel akademisch anerkannt gilt, merken wir, wenn wir halt weiter drüber nachdenken, dass auch die in vielerlei Hinsicht auf Glaubenssätzen eigentlich beruht. Glaubenssätze sind jetzt vielleicht nicht das gleiche wie Magie, aber dass da auch bestimmte Positionen als rational und eben wissenschaftlich begründet gelten, die aus einer anderen Perspektive vielleicht als absurd oder zumindest in Frage stellenswert gelten können. Also diese scheinbare Konfrontation von der modernen zur vormodernen Welt zeigt eigentlich auf, dass es immer verschiedene Arten von Rationalitäten gibt und wir alle bestimmte Überzeugungen haben, bestimmte Glaubenssätze haben, die da durchaus reinspielen und auch reinspielen dürfen, wenn es zum Beispiel um die Frage der Ethik geht, die im Anarchismus gilt, wenn es um die Frage geht, was nutzt Theoriebildung oder wem nutzt die oder wer kann daran partizipieren. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Auch subjektive Erfahrungen können und dürfen eine Rolle spielen, wenn wir Welt, Natur, Gesellschaft und andere solche großen Konstrukte begreifen wollen, um in sie einzugreifen. Anarchistinnen glauben und sehen, dass wir in einer spezifischen Herrschaftsordnung leben. Ebenso sind Anarchistinnen aber eben auch überzeugt davon, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, dass die egalitär, libertär, solidarisch, gerecht, vernünftig und menschlich eingerichtet werden können. Und somit ist die Frage für mich sozusagen, ne, welche Perspektive wenden wir an, um generell verschiedene Dinge zu tun, um Theorieproduktion zu machen und auch um vielleicht sowas wie Wissenschaft zu betreiben, gegen die ich mich zumindest jetzt gar nicht pauschal wenden würde. Und um eben an Gesellschaftsveränderungen in diesem Sinne zu arbeiten, dazu kann anarchistische Theorie einen Beitrag leisten. Es handelt sich dabei eben nicht um die Ablehnung dessen, was heute als moderne Gesellschaft gilt, sondern, das kommt zum Beispiel auch aus meiner intensiven Beschäftigung mit Peter Kropotkin und Gustav Landauer, meiner Ansicht nach um den Versuch, eine alternative Moderne zu errichten, ausgehend von dem, wo wir auch stehen. Also genau, das wäre so ein bisschen mein Eingangsstatement, wo ich gedacht habe, das passt ganz gut. Ich habe dann eben diesen Schinken hier verfasst und jetzt bin ich so wieder mal im Zwischenraum, vielleicht ein bisschen lost, ich weiß gar nicht, ob mehr als vorher, jetzt fällt mir das halt mehr auf. Weil, ne? Also diese Arbeit eingereicht bei Professor Tilman Reitz, der die Gutachten wird zusammen mit Jens Kastner. Und ich meine, jetzt stellt sich für mich die Frage nochmal auch anders in der persönlichen Reflexion darüber, ne? Was habe ich hier verzapft, warum auch, ne? Warum bin ich diesen Weg gegangen, habe das gemacht in der politischen Theorie des Anarchismus, ja, na klar, weil es mir entspricht, weil ich Interesse am Denken habe, weil ich Interesse auch an einem umfassenden Denken habe, weil ich auch glaube und also oder der Überzeugung bin, dass bestimmte Formen von Theoriebildung emanzipatorischen sozialen Bewegungen dienlich sein können, dass es das braucht, um Dinge weiterzuentwickeln, nicht unbedingt in dieser Form. Da gibt es sicherlich sehr verschiedene, das ist auch nicht die privilegierte Form, aber es ist eben eine Form und eine Form, die ich mit vielen Widersprüchen dann gewählt habe und die ich reingewachsen bin. Dafür brauche ich euer Geld, um das dann publizieren zu können bei dem Verlag, wo ich das gerne möchte, aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, und dann war es aber so, dass ich viele Jahre schon einfach auf verschiedene Arten von Texten schreibe, die aber durch meine wissenschaftliche oder eben in einem weiteren Sinne vielleicht theoretische Beschäftigung entstanden sind. So zum Beispiel eben so ein Heft hier, ne? Für eine neue anarchistische Theorie heißt das. Ich habe ein paar davon dahingelegt. Ne? Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dann einfach nachher nochmal reinschauen oder euch ein paar mitnehmen, klar, Werbeblock am Anfang. Und habe hier aber bewusst es so gehandhabt, dass ich da was geschrieben habe aus meiner Beschäftigung ohne Fußnoten, ohne Verweise und so weiter, sondern um in eine bestimmte Denkweise hineinzukommen, die durch, wie gesagt, meine theoretische Beschäftigung durchaus inspiriert ist, ebenso aber durch die Dinge, die ich erfahren habe und das schon in vielen, vielen Jahren Beschäftigung oder Kämpfen in Linken, in sozialen Bewegungen und dann schon auch explizit in das, was heute eben anarchistische Szene gilt, wo ich eben nach wie vor auch aktiv bin. Und insofern ist diese ganze Angelegenheit für mich immer der Versuch, Brücken zu schlagen. Ne? Brücken zwischen einer institutionalisierten, vielleicht akademischen Beschäftigung zu dem Wissen, was in sozialen Bewegungen generiert wird. Brücken zwischen verschiedenen Disziplinen, Brücken zwischen verschiedenen Strömungen auch innerhalb des Anarchismus, um Diskussionen aufzumachen, worum geht es eigentlich, um auch unsere Glaubenssätze wieder in Frage zu stellen und uns auf ein neues Ziel eben hin zu orientieren. Denn soziale Bewegungen, die es heute gibt, wie die Klimabewegung, die feministischen Bewegungen und die antirassistischen und auch die in Form von ökonomischen Kämpfen, beziehen sich immer stärker aufeinander, was eine positive Entwicklung ist, wenn wir den Anspruch haben, eben emanzipatorisch, radikal, umfassend die Gesellschaft zu verändern. Aber woran es mangelt, ist die Erarbeitung einer gemeinsamen, geteilten Vision, einer Perspektive, wie wir tatsächlich zu einer anderen Gesellschaft gelangen können. Da gibt es hier sicherlich auf dem Podium auch wieder unterschiedliche Ansichten, da kommen wir dann noch drauf. Aber das wäre meine Herangehensweise und mir ist es wichtig, das zu unterfüttern und das auch in die Tradition des anarchistischen Denkens zu stellen, weil eben durch diese intensive Beschäftigung habe ich gemerkt, dass da eigentlich wie ein weites Feld tatsächlich für mich aufgeht, dass es da ganz vieles zu lernen, zu wissen gibt, auch Wissen, was eben Menschen, die heute aktiv sind, für so eine Art von Gesellschaftsveränderung heute inspirieren kann und auch andere Leute, die damit einfach sympathisieren. Also da ist eine Menge drin, viel Inspiration und deswegen mache ich diese Art von Tätigkeit auch gerne, um das Leuten zugänglich zu machen und es stärker zu machen. Dann vielleicht zu deinen Fragen. Das waren die 5 Minuten oder was?
Schon weit.
Genau, ja, genau. Das wäre so mein Statement. Ich würde noch das sagen. Also ich glaube, so gehe ich daran, anarchistische Denkerinnen machen sich niedrig und angreifbar, um damit das Angebot zu machen, auf Augenhöhe zu denken, Erfahrungen zu teilen und Perspektiven zu wechseln. Sie legen die Widersprüche und Unzulänglichkeiten ihres Erkenntnisprozesses offen, um einen gemeinsamen Bewusstseinsbildungs- und Bewusstwerdungsprozess anzustreben. Und diese Fragen, die du stellst, sind interessant. Ich werde später nochmal bei Gelegenheit darauf zurückkommen, aber ja, das reicht an der Stelle jetzt erstmal.
Genau, ich hätte auch noch Nachfragen an dich gehabt, aber vielleicht genau, gehen wir erstmal weiter, sonst wird es zu lange. Und dann würde ich Pascal bitten, fortzufahren, wenn du bereit bist.
Oh. Okay, ja, sehr gerne. Ja, danke auch, Jonathan, für den Anfang. Ich versuche da jetzt irgendwie einerseits von Ferdis Fragen ausgehend, andererseits jetzt auch von deinem Statement ausgehend. Und zwar einfach so vielleicht ganz grundsätzlich, wo sozusagen meine Kommentare zu Ferdis Fragen herkommen. Ich denke, einerseits ist es wahrscheinlich aus so einem Grundbedürfnis, immer so ein bisschen irgendwie Dinge zu hinterfragen, ob das jetzt ein anarchisches oder ein wissenschaftlicher Impuls ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da mal irgendwie, ich nehme Selbstverständlichkeiten nicht für selbstverständlich. Also einerseits das und dann andererseits auch das vielleicht sowohl ein anarchischer als auch ein wissenschaftlicher Impuls, sozusagen etwas einfach sich anzuschauen, empirisch, wie es sich sozusagen darstellt in der Realität, und dann zu schauen, machen. Diese erste Beobachtung ist, dass es für, gerade wenn man jetzt im, sozusagen aus der Position einer Historikerin denkt und das, wie das Fach aufgestellt und diszipliniert und strukturiert ist, ist es eigentlich, normalerweise wird überhaupt keine Entsprechung zwischen Forschungsgegenstand oder Thema und Methode angenommen. Gleichzeitig, wenn man zu Anarchismus arbeitet, wie ich es seit irgendwie 8 Jahren tue, ist man immer wieder, und zwar wirklich immer wieder in der Situation, dass sozusagen wie davon ausgegangen wird, dass man einen persönlichen Bezug zu anarchistischen Themen hat. Und das finde ich einfach als Beobachtung sehr interessant, weil es eigentlich konträr zu viel Interdisziplin ist. Und das möchte ich mal grundsätzlich in Frage stellen, sozusagen, wie kommt es, dass wir sozusagen hier nicht, dass wir sozusagen Anarchismus als historisches Phänomen, als Untersuchungsgegenstand und als wissenschaftliche Methode im Sinne von, weil das Interessante bei Anarchist Studies, die Ferdi angesprochen hat, ist ja, dass sie sozusagen auch für sich den Anspruch haben, sich nicht nur mit Anarchismus zu beschäftigen, sondern je nachdem, wen man fragt, würde sogar sagen, dass sie auch eine anarchistische Herangehensweise hatten. Das heißt, entweder kann man sozusagen sagen, das ist vielleicht etwas für den Anarchismus Spezifisches, dass diese Dinge irgendwie Hand in Hand gehen und dass es da eine gewisse Entsprechung gibt. Historisch könnte man durchaus so argumentieren, also vielleicht sind es jetzt auch die konkreten Fälle, ich glaube, Rücklü und Kropotkin, die ich mir angeschaut habe, sind schon sehr außergewöhnlich darin, dass sie wirklich für sich beanspruchen, einen wissenschaftlichen Anarchismus zu begründen. Und das auch auf, was wir heute als sehr irgendwie materialistisch, naturwissenschaftlich, positivistische Weise zum Teil. Also es gibt durchaus Schriften von Kropotkin, die, wenn wir die heute lesen, so denken, so, oh, wow, okay. Wie genau stellst du dir das vor? Und Das ist für mich sozusagen von beiden Seiten her gedacht nicht unproblematisch, also so diese Verschränkung Anarchist Studies, Anarchismus als Forschungsmethode, Anarchismus als Forschungsgegenstand. Von anarchischer oder anarchistischer Seite sehe ich ein gewisses Risiko, dass man sich dadurch sozusagen auch innerhalb der Universität einhegen lässt. Also man kennt das von irgendwie, wie sich historisch sozusagen radikale Geografen dann irgendwie so als den Hausradikalen des Departments und dann wird das irgendwie schön sauber eingehegt und man soll sich dann auch bitte nur mit dem Themenfeld beschäftigen, das einem zugeordnet wurde. Das ist heute vielleicht ein bisschen ähnlich, wenn wir jetzt irgendwie weiß ich was, also wenn man jetzt irgendwie als Black Historian gehired wird und dann plötzlich sagt, ich möchte jetzt eigentlich mir die Medicis im 16. Jahrhundert anschauen, dann gibt es vielleicht schon jemanden im Department, der dann sagt, so, nee, eigentlich bist du nicht dafür zuständig, sondern du hast irgendwie, also ich sehe eine gewisse Gefahr, dass man dann sozusagen eingehegt wird. Umgekehrt jetzt auch sozusagen aus Uni-Perspektive denkend, wenn wir mit diesem super idealistischen Ansatz, dass irgendwie, was man tut, auch 100% mit seinen ideologischen und persönlichen und politischen Positionierungen überschneiden sich muss, dass man dann halt auch Gefahr läuft, gerade in der neoliberalen Universität, die sehr irgendwie auf Erfolgsmarke ausgerichtet ist und so weiter, dass man dann halt genau diesem Narrativ der Selbstoptimierung, der ja und jetzt hier noch 10 Publikationen und hier noch 20, dass man dem sozusagen wie ein bisschen auf den Leib geht, dass man sozusagen, für mich ist es wichtig auch zu anerkennen, dass wissenschaftliche Arbeit Lohnarbeit ist und dass wir das alle vielleicht mit einem gewissen Idealismus tun, aber das, ja, das Malatesta war Elektriker, ich bin Historikerin, irgendwie müssen wir uns in dieser Welt, in der wir leben, positionieren und dass man so vielleicht, wenn man läuft, glaube ich, im Alltag auch einfach gegen sehr viele Grenzen, wenn man ständig davon ausgeht, sozusagen innerhalb dieser Institution sämtliche Dinge, die man damit vielleicht nicht in Ordnung findet, reformieren zu müssen. Also ich glaube, damit setzt man sich unter einen unglaublichen Druck, der dann nicht zuletzt mal abgesehen von der Frage, wie würde man das überhaupt anstellen? Eine Universität ist eine sehr große, sehr hierarchische, staatlich, und man muss fast sagen, staatlich ist noch besser als irgendwie die Tendenzen, die sich zunehmend abzeigen, dass halt irgendwie mehr und mehr privates Geld und mehr halt im klassischen Sinne der neoliberalen Umgestaltung muss man sozusagen fast hoffen, dass man noch auf diese staatlichen Strukturen zurückgreifen kann. Aber ob diese Institution überhaupt mit einer Art anarchischen Wissensproduktion, wie Ferdi gesagt hat, in irgendwie kleinen Zirkeln im Austausch, wie Jonathan gesagt hat, halt auf Augenhöhe, ob das überhaupt sozusagen machbar wäre und dann nicht zuletzt auch wäre das überhaupt wünschenswert? Also hat nicht sozusagen sehr viel mit dem Selbstverständnis damit zu tun, dass es aus einer marginalen Position kommt, dass es aus einer antihierarchischen Position kommt. Und sozusagen wäre es überhaupt wünschenswert, dass wir jetzt die Universität, wie sie ist, in eine gigantische anarchistische Denkfabrik umgestalten. Und insofern würde ich mal sozusagen, und also meine Provokation sozusagen wäre es zu sagen, dass vielleicht diese Trennung ganz hilfreich sein kann, um mit solchen Tendenzen umzugehen, mit solchen Spannungen umzugehen.
Also du meinst als Trennung, die Trennung zu sagen, ich forsche über Anarchismen und bin Lohnarbeiter an der Uni, also nicht so sehr sich damit zu identifizieren, das zu tun, als Akademiker.
Zum Beispiel, ja. Ja.
Also ein Ausdruck dieser Trennung. Okay. Gut, danke, Pascal. Gehen wir direkt weiter mit Trailer.
Ja. Ich fange in einer möglichen Zukunft an. Ich sitze im 6. Stock an einem Schreibtisch auf dem Boden, um die Geschehnisse von gestern als Geschichte zu verarbeiten. Als Gedicht vielleicht. Welche Form das nimmt, weiß ich noch nicht. Eine Wäscheleine hängt hier von meinem Fenster zum nächsten Haus. Und daran ein Teil des Archivs, der noch unterwegs ist. Eine Baby-Kiwi, ein schmutziger Teller, zusammengeschriebene Stichpunkte des Gesprächs und weitere Reste. Meine Geschichte wird bloß dazugelegt und mit diesen Objekten, sind es Objekte? Mit diesen Subjekten in Beziehung gesetzt. Unten probierst du, also links unten, probierst du mit anderen Delegierten zusammen gerade eine neue Methode aus, mit der Körperwissen weitergegeben wird. Im ersten Stock wird sich bezogen auf Geschichte, auf die eigene Haltung, auf die gewählte Organisationsform. Wir reichen uns die Hände, wenn wir wollen. Aber schütteln heißt das noch lange nicht. Jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Hier und Jetzt. Ich bin Anarchist, das heißt, alles, was ich tue, egal ob meine Lohnarbeit oder die Arbeit in der Küche oder das Plenum mit der WG oder dass ich hier sitze oder ob ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, das hat alles mit meinem anarchistisch Sein und Handeln zu tun. Denn für mich bedeutet Anarchismus, dass es um das Wie geht, wie man etwas tut. Es geht um die Praxis. Das heißt, es geht nicht darum, X zu tun, sondern wie wird X getan. Und das bezieht sich natürlich auch auf meine Lohnarbeit. Und deswegen muss ich mich da zum einen immer wieder in das Verhältnis setzen, in diesen Abstand, den Pascal vorhin auch so schön angesprochen hat. Für mich ist die Uni eine Lohnarbeit. Und gleichzeitig fließen aber meine Praxen in diese Lohnarbeit mit ein. Ich versuche nicht hierarchisch zu arbeiten. Ich versuche, die verschiedenen Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und mich auf Augenhöhe mit Gegenständen zu konfrontieren. Ich versuche, Menschen anders in die Uni-Arbeit mit einzubeziehen. Ich versuche, das Geld, das ich an der Uni verdiene, anders zu verteilen und so weiter. Gleichzeitig ist die Uni auch ein Ort, wo ich sehr viel des Handwerkes, was auch mein anarchistisches Theoriearbeiten ausmacht, gelernt habe. Also gerade das Recherchieren, das kritische Hinterfragen von Dingen und auch das Sprechen vor Leuten, das Performative daran. Gleichzeitig kann ich mich nicht von diesem schönen Satz verabschieden, dass die Uni eigentlich brennen muss. Denn die Uni ist, wie sehr vieles andere auch, ein Verhältnis, was zwischen uns entsteht, ein hierarchisierendes und gewaltvolles Verhältnis, in dem es Chefs gibt, in dem es Dinge gibt, die Platz darin haben dürfen und andere Dinge, die keinen Platz darin haben dürfen. Du hast das vorhin so schön genannt, wenn du deine Texte schreibst, dann versuchst du deine Erfahrungen damit einzubringen. Und meine Erfahrungen haben aus irgendeinem Grund an der Uni nichts verloren. Und ich will aber nicht an einem Ort mein Wissen teilen, mich träumend damit auseinandersetzen, wie die Welt sein könnte oder mich mit der Realität der Welt auseinandersetzen, wenn meine Erfahrung darin keinen Platz hat. Also für mich ist wissenschaftliches Arbeiten zu einem großen Teil eine Praxis des Ausschlusses. Sowohl von der Sprache her, die da verwendet wird, als auch von der Art, wie zitiert werden muss. Wenn ich ein Paper veröffentlichen will, ja, ganz ehrlich, dann muss ich einfach auf random nochmal 20 Texte zitieren, von denen ich weiß, dass ich sie nicht wirklich gelesen habe, von denen ich weiß, dass die Leute, die meinen Text vielleicht auch nur lesen, weil sie den Titel finden und denken, der Titel passt, glaube ich, ganz gut zu dem Paper, was ich veröffentlichen will. Ich tue so, als hätte ich es gelesen und zitiere das mal. Also, was ist das bitte? Ah, genau. Ich liebe Forschen, ich liebe Denken, ich liebe Experimentieren und all diese Dinge tue ich eigentlich vor allem in meiner revolutionären Tätigkeit und nicht in meiner Lohnarbeit. Das heißt, wenn ich mich organisiere, wenn ich mir Methoden für das nächste Plenum überlege, wenn ich ein Essay verfasse, wenn ich eine Radiosendung mache, wenn ich Spiele spiele, wenn ich revolutionäre Lieder übe aus längst vergangenen Zeiten und versuche herauszufinden, was sie mit mir zu tun haben. Und ich tue das auch, wenn ich ganz konkret versuche, Geschichte zu machen. Meine eigene Positionierung kommt da auch noch mit rein. Ich bin noch bei der ersten Frage, die Ferdi gestellt hat. Ich bin weder ein Cis-Mann, noch komme ich aus einer AkademikerInnenfamilie, sondern ich war die erste in meiner Familie, die überhaupt an die Uni gegangen ist. Und das hat alles sehr viel komplizierte Dinge mit mir gemacht, dass die Uni gleichzeitig immer ein Sehnsuchtsort war, auch in dem eigenen Verhältnis zu Familie, zu Geschichte und so weiter. Und gleichzeitig, also auch ne, dieses Gefühl von mich hochzubocken zu können, mich trotz meiner Positionierung, die ich in dieser Gesellschaft habe, irgendwo hinzubringen und gleichzeitig mich immer davon beschnitten und angegriffen fühlen. Also dieses ganze Spannungsfeld ist da zwischen mir und der Uni, mit der ich doch sehr viel Zeit verbringe. Dann zu dem zweiten Punkt, der ja ein gewissen genereller ist, was halte ich von Anarchismus an der Uni? Ich habe hier hingeschrieben, mäh. um da mal ehrlich damit zu sein. Es löst bei mir auf jeden Fall ein großes Unbehagen aus. Zum einen ist aus meiner Sicht die Stärke der Anarchismus eben genau, dass Anarchismus weniger Ideologie als vielmehr Praxis und Haltung ist. Eine Haltung, dass sich ständig den Boden unter den Füßen wegziehst, weil ich alles so doll hinterfragen kann. Und eine Praxis des Nicht-Hinnehmens, dass es ist, wie es ist, sondern einfach es anders tun, es immer wieder anders ausprobieren. Und zum Dritten eine Praxis eben dessen, die Beziehung in den Fokus zu nehmen. Also es geht eben um das Wie. Es geht um das, was zwischen dir und mir und dir und mir und dir und mir entsteht. Und nicht darum, was da ist an Institutionen. Also eine kontinuierliche Flexibilität aller Dinge, die sie entobjektiviert und subjektiviert. Ein Zugeständnis dessen, dass alles eigentlich ein Subjekt sein kann. Für mich ist Anarchismus der Plan der Subjektivierung der Welt, weil nichts ist mehr Objekt, also kann nichts mehr beherrscht sein. In einer Welt, in der alles ein Subjekt ist, ist alles unbeherrschbar. Das klingt ganz schön chaotisch, aber das finde ich auch gerade sehr schön daran. Deswegen kann aus meiner Sicht Anarchismus auch nie Objekt sein von Forschung, weil dadurch löst der Anarchismus sich auf. Weil der Anarchismus eben die Subjektivierung der Dinge ist. Er kann also nicht erforscht werden, ohne zugleich die Forschung an sich als Praxis zu verändern und zu beeinflussen, ohne eben Anarchismus zu produzieren, hin zur Anarchie. Und dann habe ich noch diesen dritten Punkt, genau, zum einen, dass, also dann gibt es noch den Punkt, okay, wenn wir Anarchismus an der Uni haben, dann haben die eben auch sowas wie dieses, was du benannt hast mit diesen Professoren, dann haben wir auf einmal Professoren des Anarchismus. Und das ist ungefähr das Lächerlichste, was ich mir vorstellen kann. Weil das ja ungefähr das Gegenteil von Praxis und Anarchie ist, einen Professor des Anarchismus zu haben, der dann die Wahrheit für sich gepachtet hat, der das Expertenwissen hat, der quasi entscheiden kann durch seine Macht, die er dadurch hat, was echter und falscher Anarchismus ist. Und der nächste Punkt ist halt auch dieses, dass in dem Moment, in dem Anarchismus den Einzug als anerkannte Denkschule in die Uni nimmt, auch eine Gefahr der Verharmlosung da ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir diese radikale Subjektivierung ernst nehmen, gehört nicht nur Kapital, Patriarchat und White Supremacy aufgelöst, sondern auch der Staat. Und die Uni und der Staat sind nun mal auch ganz dicke miteinander befreundet. Und wenn wir uns dann real praktizierende Anarchistinnen angucken, die ins Gefängnis kommen, immer und immer wieder, sei es für ihre Taten oder für ihre Schriften, halte ich es für ganz schön verharmlosend und eben auch gefährlich dem Anarchismus, also in dem Sinne halt gefährlich für die Ernsthaftigkeit des Anarchismus und nicht gefährlich für den Staat, was der Anarchismus eigentlich ist, ihn an die Uni zu holen. ja, anarchistische Wissenproduktion würde für mich also in dem Sinne, wenn es sowas wie, genau, also schon nur das Wort Produktion da drin schmerzt mich ein bisschen, weil ich bin ja für einen Prozess und nicht für ein Produkt. Also ein anarchistischer, andauernder Wissensprozess würde bedeuten, eigene Räume zu schaffen, in denen, wie ich das in dieser Utopie anfangs kurz versucht habe aufzumalen, in denen sich anders zueinander und zu dem, was wir wissen, in Beziehung gesetzt wird, indem wir kontinuierlich ausprobieren, wie wir uns in eine Geschichte einschreiben können und wie wir gemeinsam das Wissen speichern und verändern können, ohne dass es so starr wird und gleichzeitig ohne dass Wissen an sich den Gehalt verliert, weil es gibt ja Dinge, die sind erfahrbar, es gibt Dinge, die sind wissbar und es gibt Dinge, die sind es halt nicht so sehr. Okay, Ende.
Danke für deinen Input. Direkt weiter zu Christian.
Ja, ihr habt jetzt alle schon ziemlich viel gesagt und es kommt wahrscheinlich.
Du weißt doch.
Ja. Ist wahrscheinlich so ein paar Sachen, die sich wiederholen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Frage zwischen dem Verhältnis zwischen Anarchismus und Uni in dem Sinne schwierig finde, dass ich ihn seit einigen Jahren, also diese Frage nicht mehr richtig beantworten kann. Also ich habe das Gefühl, vor 5, 6, 7 Jahren war das für mich sehr viel klarer. Mittlerweile ist es sehr viel unklarer für mich geworden. Und ich, das, was ich jetzt sage, ist jetzt keine Form von Positionierung, sondern eher so ein bisschen der Versuch, so Sinn aus dieser Frage zu machen und irgendwas für diese Diskussion beitragen zu können. Und ich habe das so für mich versucht, indem ich so, ja, versucht habe, dieses Feld aufzuspannen als Art Spannungsfeld, was unter drei Pflöcke einzuschlagen, wo es dieses Spannungsfeld so ein bisschen aufspannt, um das für mich so ein bisschen vorzustrukturieren. Und dieses Spannungsfeld besteht quasi aus drei Unterspannungsfeldern, nämlich erstens die Uni als Arbeitgeber, die Uni als Wissensproduktionsort und dann alles, was Anarchismus ist, außerhalb der Uni, also die anarchistische Bewegung. Zu den einzelnen Punkten jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, um es nicht nochmal alles zu wiederholen, sondern quasi auf diese Zwiespälte vielleicht kurz hinweisen, nämlich Uni als Arbeitgeber ist, ja, keine Ahnung, für diejenigen unter uns, die an der Uni arbeiten, die kennen das ja. Es ist nicht so ein ganz einfaches Arbeitsfeld. Es gibt so komische Vertragsbedingungen, teilweise so neofeudale Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, Ökonomisierungsdruck haben wir auch gerade schon. So Familienfreundlichkeit oder irgendwie sowas ist auch nicht gerade da. Kann man ganz abgesehen von diesen sozioökonomischen Bedingungen, die erstmal davor geschaltet sind, bevor du überhaupt an die Uni kommen kannst. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn du Glück hast, kannst du an der Uni ziemlich frei arbeiten an ziemlich interessanten Sachen und das, wenn es sowas überhaupt gibt, auch auf eine Form ziemlich unentfremdet. Ja, das hat auch wieder irgendwie problematische Seiten, Thema irgendwie Selbstausbeutung und sowas. Aber erstmal ist das, glaube ich, was die Uni sozusagen ein bisschen abgrenzt von anderen Arbeitsfeldern in unserer Gesellschaft. Der zweite ist dieses zweite Feld, Uni als Ort der Wissensproduktion. Klar, das kam auch gerade schon. Natürlich hat die Uni eine Aufgabe in dieser Gesellschaft und das ist die Reproduktion teilweise dieser Gesellschaft. Und das ist aus anarchistischer Perspektive irgendwie nicht ganz so akzeptierbar. Auf der anderen Seite ist die Uni auch wiederum ein Ort, glaube ich, wo genau das in Frage gestellt werden kann. Es ist immer noch ein Ort von Freiräumen und Nischen ist, wo über so Sachen wie Kritik, Emanzipation oder was eigentlich Freiheit oder Anarchismus oder Anarchie bedeutet, nachgedacht und geforscht werden kann. Das ist natürlich ein Privileg und die Frage ist so ein bisschen, ja, so ein Privileg verpflichtet. Und die Frage ist so ein bisschen, was heißt eigentlich so eine Verpflichtung und wem gegenüber und wie kommt man dem nach? Und dieser letzte Punkt, so anarchistische Bewegung oder soziale Bewegung im Allgemeinen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, inwiefern es tatsächlich sowas wie eine anarchistische Bewegung gibt. Sicherlich gibt es sowas wie Szenen. Und wenn es eine Bewegung gibt, dann ist die, glaube ich, so fraktioniert, dass die sich schon wieder quasi, je nachdem, wie wir jetzt Bewegung definieren, ja, ob das noch eine Bewegung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall keine anarchistische Bewegung an Universitäten. Ich glaube, dass die Gefahr besteht gerade nicht. Weil selbst an Unis scheint es immer so zu sein, Anarchie und Anarchismus ist immer das, was da irgendwo draußen hauptsächlich passiert. Und wenn es an Unis passiert, dann ist es eher ein Unfall. Nun gibt es so, wenn, weiß ich nicht, wie das eure Erfahrungen sind, aber wenn ich mich so in diesen Szenen dann bewege, gibt es immer so einen Anspruch, wenn Leute erfahren, du arbeitest an der Uni und machst auch irgendwas mit Anarchie, der dann an mich herangetragen wird, dass es ja sinnvoll ist, dieses Privileg zu teilen. Und auch für die Frage, wie teilt man das wirklich, ohne das zu reproduzieren. Und gleichzeitig, um diese Spannung nochmal aufzumachen, kommt dann genau dieser Vorwurf, dass es ja eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, dass über Anarchie an den Unis geredet wird, weil das ist letztendlich nur ein Signal dafür, wie schwach die Bewegung eigentlich ist. Und man ist übrigens selber dann dran schuld, weil man ja sowas an der Uni macht und nicht auf der Straße. Ich kann diese Wahrnehmung, dass anarchistische Positionen anscheinend an der Uni immer akzeptierter werden, irgendwie nachvollziehen. Ich frage mich allerdings erstens, inwiefern das tatsächlich stimmt. Also, welche Zeiträume sind damit gemeint? Also, zu welchem Zeitraum vergleichen wir das? Wo war vorher nicht so viel an der Uni mit anarchistischer Theorie was anzufangen? Oder welche Debatten und Textautoren beziehen wir uns dabei? Wenn man ehrlich gesagt, wenn man mal nachguckt, was so vor 10, 20, 30, 40 Jahren auch schon diskutiert wurde, dann kann man ja nicht sagen, dass da nichts los war. Ich würde auch nicht kleinreden wollen, zumal das so ein bisschen so ein Paradox ist, dass einerseits das so dargestellt wird, dass es auf einmal immer mehr gibt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden immer wieder gerne so die guten alten Zeiten beschworen, wo es angeblich viel besser war und viel mehr passiert ist. Dann vielleicht doch auch der kleine Hinweis, dass die Uni ja auch nicht erst, also ja, letztendlich erst seit gestern überhaupt so ein Ort von ja, kritischer Forschung letztendlich ist. Also es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man sich das gar nicht vorstellen. Also als vor 100 Jahren zum Beispiel das Institut für Sozialforschung in Frankfurt gegründet wurde, da die Situation noch ganz anders aus. Und letztlich weiß ich auch nicht, ob es tatsächlich einen engeren Zusammenhang zwischen anarchistischer Bewegung und akademischer Beschäftigung mit Anarchismus gibt, egal ob man das jetzt positiv oder negativ sieht. Bin mir also unsicher, ob es sowas wie eine Anarchismusforschung jetzt vermehrt gibt. Und ich glaube, es gibt auf keinen Fall in dieser Beziehung mehr oder weniger Theoriearbeit als vorher. Ich glaube, es hat einfach schon vor viel Theoriearbeit stattgefunden und auch sehr viel außerhalb der Uni. Das findet heute noch statt und das, glaube ich, sollte man einfach auch nicht vergessen. Zumal ich irgendwie mal auch meine Bauchschmerzen mit diesem Begriff Anarchismusforschung habe. Es scheint mir so ein identitäres Bedürfnis so ein bisschen dahinter zu stehen, mit dem ich deswegen Bauchschmerzen habe, weil einerseits da ganz viele Sachen drunter fallen, mit denen ich mich aus so einer anarchistischen Perspektive nicht identifizieren kann, zum Beispiel sehr essentialistischen Anarchismus, also ein Anarchismus, der davon ausgeht, dass der Mensch eigentlich gut ist und nur dann kommt der böse Staat und macht ihn schlecht. Oder so wirklich rein historische Arbeiten über anarchistische Bewegungen, also der 500. Text zum Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Andererseits, glaube ich, fallen, wenn man so eine Anarchismus-Anarchie-Brille aufhat, auch sehr, sehr viele Sachen raus, die eigentlich total spannend sind, die sich aber nicht irgendwie so labeln. Also, ich kann verstehen, dass manche Leute darin einen Mehrwert sehen, Stichwort Sichtbarkeit, aber bei mir überwiegen letztendlich das Unwohlsein und die Probleme, die ich damit habe.
Okay, vielen Dank für die Runde. Auch für die fetzigen Inputs. Ich hätte an euch beide eine erste Frage, und zwar, ihr habt beide von Theoriearbeit gesprochen, von Theorie ganz viel und anarchistischer Theoriebildung oder so in die Richtung. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, was ihr denn eigentlich da unter Theorie versteht. Also bei dir ist das auch mit angeklungen, aber nochmal ganz anders, also bei Trailer. Genau, vielleicht an euch zwei.
ja. Also, ich bin der Fan von so Schemata. Das hatte ich vorher schon mal gesagt, bevor wir gestartet haben hier. Also, ich brauche auch Schemata oder so Schema, um so ein bisschen so Struktur ins Chaos zu bringen. Wieder das Thema für sich. Ja, also ich denke, Anarchismus ist eine Weise, wie sich in meinen Begriffen emanzipatorische soziale Bewegungen organisieren können. Zum Beispiel nach Prinzipien der Dezentralität, Autonomie, Föderalismus und so weiter, um dann auch eine Gesellschaft zu erschaffen, die ebenfalls nach solchen Prinzipien, die nicht irgendwelche gesetzten Dogmen sind, sondern Erfahrungen von Menschen in Bewegung. Also Anarchismus als soziale Bewegung, Weise sich zu organisieren, Anarchismus als eine Lebensform, ne, oder Lebensformen vielmehr, und das ist stark verknüpft in meiner Vorstellung mit auch einer Frage der Ethik und Anarchismus als Theorie. Also in diesem Dreiklang sehe ich das so ein bisschen. Das sind natürlich überhaupt keine komplett getrennten Felder, sondern die greifen sehr stark ineinander. Aber das macht eben auch das anarchistische Denken interessant, dass es sowohl eben lebensweltlich ethische Aspekte hat der Organisierung, soziale Bewegungen in dem weiten Sinne. Da müssen wir uns natürlich auch darüber verständigen, was wir darunter verstehen. Aber eben auch eine Form von Theorie ist. Und Theorie ist in meiner Vorstellung jetzt mal runtergebrochen einfach eben eine ansatzweise systematische Form, Welt verstehen zu wollen und zu interpretieren, darüber nachzudenken und eben Vorschläge zum Beispiel auch zu ihrer Veränderung zu machen oder sagen wir mal zu ihrer Gestaltung erstmal. Genau. Also insofern, ich sehe da keine kompletten Trennungen dazwischen, aber merke, wenn ich so selber drüber nachdenke und auch zwischen diesen dreien Polen auch mal, bin ich mal mehr hier, bin ich mal mehr da sozusagen. So würde ich das ein bisschen voneinander abkoppeln und dann könnte man eben diskutieren, wie bezieht sich das aufeinander.
Das ist eine Form von Objektivierung eigentlich.
Ja, ich meine, das würde ja zu dieser Frage führen. Da muss ich ehrlich zugeben, müsste ich noch weiter drüber nachdenken. Also, ich fand es natürlich erstmal ein interessantes Statement von dir, würde aber auch dagegen halten. Also mit dieser Komplett, das ist ja klar. Wir wissen ja, dass wir da auch unterschiedliche Positionen haben und so. Also ich hätte jetzt sozusagen weder per se was gegen eine Form von Objektivierung und Versachlichung von Debatten. Die Frage ist ja aber eben auch, wozu und wie. Ne? Also verbleibt es dabei, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, ne? Verbleibt es bei eben diesen Gegenstand, den ich einfach beforsche und dann sind wir mal wieder klüger. Das ist ja so ein Ding unter Wissenschaftlerinnen, ich zum Beispiel mit der Arbeit, interessant, mal was Neues und so weiter. Ne, okay, da kann ich halt auf die Freak-Schiene setzen, so, und da habe ich mal was Interessantes gemacht, aber das interessiert mich ja nicht so sehr. Mich interessiert ja tatsächlich, was anzustoßen und genau. Und dann
so ein pragmatisches Verständnis eigentlich, das hattest du auch gegen Uni vorher gegenüber geäußert, man kann was davon lernen, wie bestimmte, bestimmte Reflexionsmöglichkeiten, die auch Uni bietet, also so ein Verständnis, das du vorher...
Ja, also ich meine...
Ich möchte mal Christian noch mal fragen, hast du noch... du hast auch von Theoriearbeit gesprochen und ja, deswegen dachte ich, ob du damit auch Objektivierung meinst oder...
Abstrahierung höchstens, aber ich muss zugeben, dass dieser Begriff Theoriearbeit, der kommt mir einfach immer so schnell über die Lippen, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Wenn ich Leuten sage, ich mache politische Theorie oder ich mache Theoriearbeit, dann kommen so wenig Nachfragen. Dann habe ich das unreflektiert, ehrlich gesagt, wenn ich den verwende. Und du hast gerade gemeint, so Systematisierung und ja, vielleicht muss ich noch so Abstrahierung machen, aber es muss halt nicht unbedingt Theoriearbeit in diesem klassischen Sinne dann einfach heißen. Es muss halt nicht irgendwie.
Wie ist das bei Crime Think? Ist das Theoriearbeit? Oder?
Ja, würde ich halt auf jeden Fall schon sagen. Gut, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, ist, weil ihr teilweise mittlerweile wirklich in den Jahren, wo sie älter geworden sind, sehr nah an diesem klassischen und akademischen Habitus dran sind, wie sie teilweise Texte schreiben. Also, die verweisen ja auf Leute mit so richtig so, wo man weiß, wo man nachschlagen muss, um das Zitat zu finden und solche Geschichten.
Ja. Okay, danke. Frage an Trailer. Du sagst, die Subjektivierung aller muss passieren oder geschehen. Ja. Und die Uni ist Institution und ermöglicht das nicht. Aber es sind ja, also meine Frage wäre, sind ja Institutionen, gibt es ja ganz viele, überall, immer. Und als Anarchis sind wir auch immer mit Widersprüchen konfrontiert, uns in diesen zu bewegen und mit denen irgendwie umzugehen. Und worin unterscheidet sich jetzt dann die Uni als Institution und warum nicht auch einfach dann hier Kämpfe führen, so wie ich die eben auch an anderer Stelle führe.
Es kommt halt darauf an, was für Kämpfe du führen willst. Also wenn du an deinem Arbeitsplatz einen gewerkschaftlichen Kampf führst, okay. Aber mir geht es, glaube ich, darum, dass was die Uni mit dem Wissen macht, also eben aus dem Wissen dieses Produkt, dieses Objekt-Ding, und dann, wenn man dann innerhalb dieses Produkt-Objekt-Dings von Wissen versucht, das zu verändern, dann verändert man ja nicht das Problem an sich. Es ist super abstrakt leider, falls jemand verstanden hat, was ich meine und das besser erklären kann, freue ich mich. Aber ich glaube, so mein Stress ist, weißt du, deine Hand hoch, Pascal? Das wäre nicht super.
Entschuldigung, mein Kollege wollte gerade sicherstellen, ob er die Alarmanlage einschalten muss.
Vielleicht.
Weil wir von Sicherheit und Universität.
Dass man eigentlich, habe ich das Gefühl, ich muss eigentlich, wenn ich mit dem Wissen, was ich erlerne oder erfahre in meiner Zeit, in der ich an der Uni angestellt bin, ich muss das eigentlich klauen, um das sicherzustellen. Und um das irgendwie in einen Ort oder einen Raum zu bringen, wo er es leben kann. Also ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich damit beschäftigt, der Uni das Wissen zu klauen, was ich für die Uni produziere. Genau.
Ja, ein bisschen in die Richtung, Daniel Leuk hatte da einen Artikel geschrieben, irgendwie, wo es auch um, ja egal, wo es dann, der endet damit, dass es ein Plädoyer für den Criminal Scholar ist. Ach, das wär, würde ein bisschen in die Richtung gehen jetzt.
Also ich muss.
Weil klaut die Uni nicht auch das Wissen von dir?
Ja, genau, das versuche ich möglichst zu verhindern, tatsächlich. Also das ist ja genau das Thema, oder was ich so anfangs meinte, mit, dass es die sich merken, dass man das tut. Und dann ist halt die Frage, inwiefern man seine anarchistische Praxen einbringen kann, ohne dass die Uni dieses Wissen klauen kann. Also, genau.
Du wirst doch bezahlt, du wirst doch verkauft im Ende.
Genau, ich werde ja bezahlt, um etwas zu machen für die Uni. Also ich werde bezahlt, also ganz konkret, ich werde bezahlt, um Papers zu verfassen und Seminare zu halten.
Wolltest du da direkt was zu sagen, oder?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen würde, vielleicht ein bisschen differenzierter, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich meine, da sehe ich gar nicht diesen großen Unterschied von der Uni zu einer anderen irgendwie Institution, und wir können natürlich da eine Fundamentalkritik anlegen, die ist ja nicht unbedingt verkehrter, aber im Endeffekt ist es halt ein großer Laden, ne? Es ist ja nicht das eine Ding, und da gibt es verschiedene Menschen, die verschiedene Sachen machen und verschiedene Dinge tun mit dem, was sie da vorfinden sozusagen, ne? Also das finde ich persönlich ein bisschen interessanter, als jetzt eine Fundamentalkritik dahin zu schauen, was tun da Menschen, was machen da Menschen gut, ich habe keine Anstellung an der Uni, und ich glaube, mit dem Ding sieht nicht unbedingt so aus, dass ich eine akademische Karriere jetzt zum Beispiel wirklich einschlage, da muss ich halt mich halt kümmern, was ich mache, aber das sind dann auch nochmal die Fragen, okay, wenn ich dann halt tatsächlich auf einem relativ hohen Niveau theoretisch arbeite, bedeutet das eben trotzdem nicht unbedingt, dass es anerkannt ist in der Uni wiederum sozusagen, dass ich damit einen Job kriege, den ich aber vielleicht brauchen könnte in dieser Gesellschaft, ne? Also bestimmte Dinge sind anerkannt oder nicht. Und trotzdem, ich glaube, das knüpft ein bisschen an dieses, was du gesagt hast, mit diesem bisschen klauen. Ich würde da noch den anderen Begriff reinbringen, das ist ein bisschen zu hacken. Und zwar in dem Sinne, wie ich mache seit 3 Jahren Seminare hier, vor allem eben beim Institut für Soziologie und in der Politikwissenschaften. Und da haben die mich irgendwie nie so richtig gefragt, was ich da eigentlich mache in dem Seminar. Was mich selber ein bisschen wundert, weil ich gedacht habe, naja, so einfach mal eine Frage. Also ich brauche jetzt kein Beliefs, wäre auch nett oder sowas in der Art. So, und dann habe ich eben auch Seminare dann zur politischen Theorie des Anarchismus gemacht. Kann man ja verhandeln, da kommt die Frage rein mit Objektivierung und so weiter. Aber es ist erstmal das, wo ich dran interessiert bin. Ich möchte Leute daran teilhaben. Und na klar, so ein klein bisschen würde ich sagen, in einem begrenzten Rahmen versuche ich das insofern zu hacken, als dass ich versuche tatsächlich das auch partizipativ zu gestalten. Das ist auch für mich selber natürlich ein Entwicklungsprozess nach wie vor, indem ich da auch andere, also Erfahrungen gelten lasse, einbringe, vielleicht auch ein bisschen auf die Stimmung der Leute achte und überhaupt darauf achte, wer sind da als einzelne Menschen sozusagen, wie beziehen die sich aufeinander, das zumindest anzuregen. Und naja, klar, selbstverständlich ist es alles in einem sehr interessanten Rahmen, aber es ist eben das, wo ich jetzt dann stand und da auch meine Erfahrungen gesammelt habe, was ich auch spannend fand in der Auseinandersetzung mit Menschen, ne? Und da kann ich es mir jetzt schon vorstellen, das weiterzumachen, wenn ich davon leben könnte zum Beispiel. Also genau, vielleicht einfach dieser Begriff des Hackens nochmal so ein bisschen als Analogisierung oder so.
Also nur kurz, kann ich da noch kurz, ja. Also das meinte ich auch mit dem, mit dem das Wissen, ich versuche mir das von der Uni nicht klauen zu lassen. Ich glaube, ich meine damit, also es klingt jetzt auch so ein bisschen absurd, oder ich versuche das nicht zu verkaufen in meiner Lohnarbeit. Ich meine damit vor allem, dass ich die Seminare so nutze, dass ich etwas in ihnen lerne, zum Beispiel, was für ein Seminar nicht unbedingt vorgesehen ist. Und dass ich mit den Leuten, mit denen ich gemeinsam ein Seminar mache, etwas lerne, was mich einfach interessiert.